Kam bei dem einen Lied Römer 8 gerade das Ende. Und zwar die Zusage, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand, dass wir nicht rausgerissen werden können aus seiner Hand. Das hat mir so gut getan. Da heißt: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Hört sich nicht so genial an, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Gott. Hat mir wirklich, der Lobpreis hat mir so gut getan. Ich bin daran erinnert worden, habe gedacht, ja, das stimmt einfach. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Genau, ich heiße Paul Kohnle. Ich mache eine kurze Vorstellung. Vermutlich kennen die meisten von euch mich nicht. Ich bin Paul Kohnle, 28 Jahre alt, komme aus Weilheim. Also nicht arg weit von hier. Bin verheiratet seit 7 Jahren. Habe zwei kleine Kinder. Der eine wird 3, der andere wird 2. Und meine Frau ist auch schwanger mit Nummer 3. Mädchen, Junge, wissen wir noch nicht. Aber da wird unser Sommer recht spannend werden. Termin ist am 31. Juli. Genau, so viel zu mir. Ich bin in der EFG in Kirchheim angestellt als Pastor. Zu 50% für die Gesamtgemeinde und für 50% für junge Gemeinde. Also ich mache auch Jugendgottesdienste und Jugendkreis und so weiter. Genau, und jetzt freue ich mich, heute hier zu sein. Und wie ihr schon sehen könnt, geht es heute um David. Ich habe die Predigt genannt Brot und Schwert. Warum David? Der eine oder andere weiß, dass wir in der EFG gerade die Predigtreihe David machen. Da sind wir schon bei Folge 13, 2. Samuel mit der Verfolgung von Absalom und so. Aber ich habe mir eine andere Geschichte rausgesucht, und zwar die Geschichte von den Priestern von Nob. Vielleicht kennt die der ein oder andere, vielleicht auch nicht. Bei mir war es eine Geschichte, die mir nicht ganz so bekannt war und aus der ich einfach viel für mich und mein Leben rausziehen konnte. Und deswegen gebe ich das euch heute weiter. Und weil es aus dem Samuel-Buch ist, wird da auch recht viel Geschichtserzählung dabei sein. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Kleine Geschichtsstunde. Nein, Quatsch. Genau. 1. Samuel, Kapitel, muss kurz selber gucken, 21 bis 23, da sind wir unterwegs. Und ich umreiß mal kurz die Davids-Geschichte, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, gerade in solchen Geschichten, dass wir richtig in die Geschichten reintauchen. Wenn wir da lesen, aha, David war auf der Flucht, dann war er in der Höhle, aha, dann nehmen wir gar nicht die Ausmaße an, wo David da tatsächlich drin gesteckt ist. Und deswegen erzähle ich ein bisschen die Geschichte, dass wir in die Geschichte reintauchen. Also David, Schafhirte, der jüngste Sohn von Isai, wird zum König gesalbt von Samuel. Und kurz danach wird er sofort zum König gemacht. Nee, der bleibt erstmal auf seiner Weide, ist weiterhin Schafshirte. Zum ersten Mal an den Hof von Saul kommt er, als er zum Harfespielen gebraucht wird. Da hat Saul, wie sagt man, Depressionen, Angstzustände, wie auch immer. Auf jeden Fall wird David an den Hof geholt, dass durch das Harfenspiel sich die Atmosphäre ändert. Und wieder einige Zeit später kommt die geniale Geschichte mit Goliath. David schleudert seinen Stein an die Schläfe von Goliath, besiegt diesen Goliath und wird in dieser Geschichte zum Volksheld. Also die Person, junger Mann, 17, 18, sogar jünger wie ich, der den großen Held besiegt, der den Scham und die Niederlage von Israel abwendet, und quasi über Nacht wird er zu der Person in Israel. Muss man sich mal vorstellen, 17, 18 wird zu der Person in Israel. Er wird an den königlichen Hof geholt, zu Saul, und er wird auch in die Armee eingegliedert, also dass er Kriegsherr wird. Und er stellt sich so geschickt an, oder beziehungsweise Gott segnet ihn so reich auf dem Feld, dass er befördert wird, dass er befördert wird, dass er befördert wird. Und dann kommt eine Szene, die kennen wahrscheinlich einige von euch. Er zieht mit Saul nach Israel ein, und was singen die Frauen, die vor ihm herlaufen? Saul hat Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 20, 21 ist er da wahrscheinlich. Der König ist neben ihm. Er reitet hinein in die Stadt. Was muss es auch mit ihm als jungen Mann gemacht haben? Und dann singen die Frauen. Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Und was macht es mit Saul? Aus Zuneigung wird natürlich Hass. Eifersucht. Und es ist auch der Moment, wo Saul seinen Speer schnappt, um den David umzubringen. David kann entkommen, kann fliehen und wird aufgrund dessen dann vom königlichen Hof verbannt. David darf aber in der Armee weiter dienen und er bleibt erfolgreich und er bleibt erfolgreich und er bleibt erfolgreich. Versöhnt sich auch einigermaßen wieder mit Saul, denn er heiratet seine Tochter, die Michael. Das war ihm schon bei dem Sieg über Goliath versprochen worden. Also geht's in der Karriereleiter Davids immer weiter. Zum König gesalbt, Volksheld, geliebt von allen, der große, sag mal, Imperator oder wie auch immer. Und auch noch Schwiegersohn des Königs. Also in der Karriereleiter fehlt eigentlich nur noch der Königstitel. Er ist ganz oben. Und in dem Moment, wo David die Michael heiratet, heißt es über Saul. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, dass Michael, die Tochter Sauls, ihn liebte. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David. Und Saul wurde für immer Davids Feind. Also davor war so ein Zwischending, man versucht ihn umzubringen, mal wieder nicht, holt ihn wieder an den königlichen Hof. Ab da ist der Ofen komplett aus. Und ab da versucht ihn Saul auch mehrmals umzubringen. Also nicht nur einmal dieser Speerwurf, sondern er versucht es weiterhin. Einmal hilft ihm die Tochter Sauls bei der Flucht, die Michael, und das andere Mal der Jonathan. Das ist die Geschichte mit Pfeil und Bogen, vielleicht kennen die der ein oder andere. Also nochmal, David ist ganz oben auf der Karriereleiter als junger Mann und plötzlich ist er auf der Flucht vor Saul und muss Hals über Kopf fliehen, weil er sonst den Kopf kürzer gemacht wird. Von allem zu überhaupt gar nichts. Was muss das, also wenn man sich das vorstellt, was muss das in dem Herzen David, mit dem Herz David gemacht haben? Auch in Bezug auf sein Gottvertrauen. Ja, Herr, du hast mich zum König gesalbt und jetzt renne ich ohne nichts vor Saul weg. Also in diesen Kategorien bewegen wir uns. Und jetzt steigen wir direkt in die Geschichte ein. 1. Samuel Kapitel 21, denn David flieht. Hat da eine Karte dabei. Ah, das ist die erste Flucht, genau von Gibea. Da war der, Gibea, hier hat der Saul mit seinem Hof gewohnt. Die erste Flucht geht nach Rama zu Saul, zu Samuel. Da geht er wieder zurück und die zweite Flucht, die verläuft nach Nob. Was war in Nob? Nob war 1,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Vielleicht hat da der ein oder andere dann auch ein Bild dazu in seinem Kopf. Und da war ein Heiligtum. Also die Stadt oder die Stadt Nob wurde auch die Stadt der Priester genannt. Später lest man, dass da ungefähr 85 Priester waren. Und er kommt zu einem Priester und der heißt Ahimelech. Das war der damalige Hohepriester. Und er kommt zu ihm gehetzt auf der Flucht von Saul, ist gerade zu seinem Tod entronnen. Und kommt zu Ahimelech und was sagt er ihm? Erzählt ihm die gesamte Geschichte, was ihm alles widerfahren ist. Nee, er lügt ihn an. Er sagt, ich bin in einem Geheimauftrag des Königs unterwegs. Deswegen bin ich allein, weil der Ahimelech, der hatte das gemerkt. Oh, irgendwas ist faul. Dieser David, eigentlich der große Heerführer, kommt alleine, da muss was faul sein. Und David sagt, nein, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin in einem Geheimauftrag des Königs unterwegs. Und wisst ihr, was mich an dieser Geschichte, an David oder eigentlich an der Gesamtbibel begeistert? Die ganzen Helden, David und Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, das sind alles keine moralischen Überflieger. Also Gott gebraucht Menschen, die alle ihre Schnitzer drin hatten. Das ist hier, der David, der lügt den Ahimelech eiskalt ins Gesicht an. Er über das gesamte Gespräch hinweg behält er diese Lüge bei. Und später lesen wir noch von Bathseba und Uriah. Bathseba, die Frau des Uriah mit ihr, hat er Ehebruch. Den Uriah bringt er nachher um. Dann kommt noch die Geschichte mit Absalom. Also David war absolut kein moralischer Überflieger. Und dennoch steht über seinem Leben, was steht über seinem Leben? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes steht über seinem Leben. Und mich begeistert es, weil es zutiefst das Herz Gottes zeigt. Gott war es bei David und auch bei uns ist es ihm nicht wichtig, die blank geputzt perfekte Biografie zu haben. Das sieht man bei den gesamten Größen des Alten Testaments und auch des Neuen Testaments sieht man das. Ihm ist nicht nach der perfekten Biografie, nach dem perfekten, sündlosen Menschen. Letztendlich geht es Gott zutiefst um ein ehrliches und ein ihm zugewandtes Herz. Ein Herz, was Gott zugewandt ist, für die Schuld, für die Sünde, die in unserem Leben ist und die in dem Leben vieler sind, ist Jesus letztendlich am Kreuz gestorben. Da hat Gott selber dafür gesorgt. Ihm geht's nicht um die blank geputzte Biografie, sondern ihm geht's um ein ihm zugewandtes Herz. Und das sieht man bei David ganz extrem. Eigentlich, Geschichte von Bathseba und Uriah, eigentlich hätte er umgebracht werden müssen. Eigentlich hätte er keine Chance gehabt. Aber David hatte ein zutiefst Gott zugewandtes Herz. Und ich finde, das sieht man bei einer Bibelstelle, auch eine bekannte Bibelstelle, sieht man das ganz auch gut bei der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Kennt ihr die Geschichte? Jesus ist unterwegs und trifft auf diese Frau am Jakobsbrunnen und da heißt es am Ende, Johannes 4,23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Wie komme ich auf die Bibelstelle? Gott sucht in dieser Bibelstelle nicht Anbetung, sondern er sucht den Menschen dahinter. Er sucht Anbeter. Gott geht es immer um diesen Menschen dahinter. Gott geht es immer um dich und um mich. Ihm geht es nicht um die Biografie, ihm geht es nicht um unser Handeln, ihm geht es nicht um unsere Performance, in Anführungszeichen. Ihm geht es immer und immer um unser Herz, ein ihm zugewandtes Herz. Warum? Haben wir vorhin gehabt, weil er uns liebt von ganzem Herzen. Weil er uns liebt von ganzem Herzen. Du hast gebetet. Das ist zutiefst die Sehnsucht Gottes. Er hat dich und er hat mich geschaffen, um mit uns in Beziehung zu leben. Und jetzt steht vielleicht in dem einen oder anderen innerlich auf, aber warte, das ist ja kein Freifahrtschein. Jetzt darf ich ja nicht einfach sündigen, wie ich will. Natürlich nicht. Ja, David hat gesündigt, jetzt darf ich es auch machen. Nein, das ist kein Freifahrtschein. Bonhoeffer wird da sagen, billige Gnade. Das meine ich nicht. Das ist nicht mein Herz zu predigen. Oder Paulus wird sagen, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sagt er hier. Natürlich ist der Heilige Geist in uns am Wirken und überführt uns Dinge und ist an unserem Charakter am Feilen. Da ist ja eine Spannung in der Bibel von wir sind Heilige und doch ist Gott dabei, an uns zu schleifen und an uns zu machen. Da ist eine Spannung dazwischen. Die Kirche, Altliteratur heißt es Heiligung. Obwohl wir heilig sind, ist Gott da bei uns am Schleifen. Aber Gott geht es letztendlich nicht um die Heiligung. Gott geht es um unser Herz, zutiefst um unser Herz. Gerade vielleicht bei dem einen oder anderen hier, oder vielleicht auch im Livestream, habe ich noch gar nicht Hallo gesagt, wo jetzt gerade innerlich bei der Geschichte aufgestanden ist, aber halt, heißt es denn, ich darf alles, aber halt, da vielleicht auch die Frage, inwieweit da ein Stück weit Religiosität in unserem Leben ist, wo wir sagen, ich muss doch leisten, ich muss doch diesen gewissen Standard haben, um tatsächlich von Gott angenommen zu werden. Ich muss doch geleistet haben, ich muss doch diese und jene Gebote gehalten haben, um mir etwas zu erarbeiten. Wir sind ja Protestanten, Evangelien, sola gratia, nur die Gnade, wir können uns nichts hinzuarbeiten. Und wo wir uns in diesen Gedanken so schnell selber disqualifizieren, wenn wir dann sagen, oh, ich habe dieses und jenes in meinem Leben gehabt, Selbstdisqualifikation, ich darf vor den Vater nicht mehr kommen. Oder aber auch, wenn alles gut funktioniert, Disqualifikation der anderen. Oh, hast den schon wieder gesehen, wie der daneben gelangt hat. Und der soll ein Christ sein. Also das Vaterherz Gottes, wo es kein Freifahrtschein ist, aber wo wir uns immer wieder bewusst machen, Gott liebt mich von ganzem Herzen, ihm geht es in allererster Linie um mein Herz. Ein ihm zugewandtes Leben. Und ja, ich mache immer wieder Schnitzer, aber dann darf ich vor meinen Gott kommen und sagen, Herr Jesus, das war daneben, tu Buße und richt mich dann wieder neu auf ihn aus. Das disqualifiziert mich nicht. Genau, die Geschichte geht weiter, wir sind noch gar, ja doch, in Nob sind wir schon. Wir sind in Nob angekommen und David belügt also den Ahimelech. Und was möchte vom Ahimelech haben? Was zum Essen. Also wohl hat er bei seiner Flucht nicht mehr die Möglichkeit gehabt, sich was zu essen und zu trinken mitzunehmen. Er war auf der Flucht und er brauchte was zu essen. Und was braucht er noch? Eine Waffe. Er brauchte was zu essen und eine Waffe. Das heißt, also sein Aufbruch von Gibea war wohl wirklich, wirklich absolut Hals über Kopf, wenn er selbst das nicht mitgenommen hat. Also er braucht was zu essen. Das Problem ist, der Ahimelech, der Hohepriester, hatte nichts zu essen im Heiligtum da. Also was hat er da gehabt? Die Schaubrote. Genau. Was sind die Schaubrote? Die sind gebacken worden für das Heiligtum, um vor dem Herrn zu liegen. Das war eine Symbolik. 12 Schaubrote, dass Gott, der Herr Israel, versorgt. 12 Schaubrote für die 12 Stämme, das Brot war für die Versorgung. Und es war von Sabbat zu Sabbat lagen die Schaubrote da. Und am Ende dieser Tage durften nur die Leviten diese Brote essen. Nur die Leviten. War David ein Levit? Nein. Und daher geht Ahimelech, fragt ihn, hattest du und deine Männer, also er glaubt noch, dass er noch mit anderen Männern unterwegs ist, hattest du und deine Männer in den letzten Tagen Geschlechtsverkehr, sonst wäre er zeremoniell unrein gewesen, er verneint es und er bekommt diese Schaubrote. Es ist spannend, wohl war in dem Moment, auch bei Ahimelech, die geistliche Verpflichtung, das Leben Davids zu erhalten, größer wie zeremonielle Vorschriften. Also wo hier zwei Gebote wohl gegenüberstehen und wohl war der Erhalt des Lebens Davids, ihm das Gute zu tun, diese geistliche Verpflichtung größer. Genauso legt übrigens auch Jesus persönlich aus. Matthäus 12, könnt ihr das nachlesen. Da reißen die Jünger die Ehren ab und essen sie. Und dann fragt er, was ist wichtiger? Und dann sagt Jesus letztendlich, der Sohn des Menschen ist aber Herr des Sabbats. Also David nimmt diese Brote, bekommt diese Schaubrote und dann gehen wir weiter zur Waffe. Welche Waffe hatte der Ahimelech da? Das Schwert von Goliath. Ist schon spannend. Also wohl war in dem Heiligtum das Schwert Goliaths, hatten sie aufbewahrt. Warum? Vermutlich, also kann ich mir vorstellen, steht natürlich nicht da, kann ich mir vorstellen, um auch wieder als Symbolik, um den Israeliten bewusst zu machen, hey, dass ihr Gott sie verteidigt hat, dass ihr Gott sie beschützt hat, dass ihr Gott ihr Verteidiger ist. Also als Symbolik. Und auch dieses Schwert bekommt David und zieht weiter. Was nehmen wir aus der Geschichte mit? Mir hat dieses Bild so gut gefallen. Oder der Gedanke, für was steht das Heiligtum? Das Heiligtum steht für einen Ort der Gegenwart Gottes, obwohl die Bundeslade in der Zeit nicht da war, für einen Ort der Anbetung. Das Heiligtum steht für einen Ort, wo man auf Gottes Stimme hört. Heiligtum steht auch für einen Ort der Ruhe, des Inneren zur Ruhe kommst, ein Ausrichten auf Gott. Und wenn wir das Bild von Heiligtum nehmen, dann kommt David gehetzt auf der Flucht, entkräftet, hungrig, unbewaffnet, kommt zu einem Heiligtum, ein Ort der Gegenwart Gottes. Und wie geht er wieder weg davon? Gesättigt und bewaffnet. Und dieses Bild fand ich so genial. Das hat mich so bewegt, weil wir es auf unser Leben so gut übertragen können. Wie oft sind wir sind jetzt nicht auf der Flucht vor einem Tyrannenkönig, der uns umbringen will, aber doch haben auch wir unsere Herausforderungen in unserem Leben, wo wir müde sind, wo wir erschöpft manchmal sind, wo wir manchmal auf der Flucht sind, wo wir uns den Herausforderungen unseres Lebens nicht gewachsen fühlen, wo wir uns unbewaffnet fühlen. Und wo wir genau dieses Bild auf uns umlegen können, wo finden wir Sättigung und wo finden wir Bewaffnung? Im Heiligtum, also an dem Ort der Gegenwart Gottes. Jeder von uns hat da seine eigene Strategie ja oftmals. Bei mir ist es oftmals so, wenn es bei mir viel ist und wenn ich Herausforderungen in meinem Leben habe, dann ist oftmals, das sage ich jetzt auch hier, ist oftmals nicht der erste Weg zu Jesus. Nicht der erste Weg zu ihm. Oftmals ist dann aufs Sofa und dann sich berieseln lassen, abschalten, von die Gedanken irgendwie weghalten, sich ein bisschen zudröhnen. Da hat jeder so seine eigene Strategie, aber die Geschichte sagt eigentlich, hey, komm ins Heiligtum, komm zu mir. Und dieses Heiligtum, das sieht unterschiedlich aus. Also Ort der Gegenwart Gottes kann die Gemeinde sein, Gottesdienst, kann der Hauskreis sein, kann die Limburg sein, Oder bei euch sind es wahrscheinlich andere Berge. Ich komme aus Weilheim. Bei mir ist die Limburg. Kann aber auch das Sofa sein. Also der Ort, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir ihn anbeten und wo wir auf seine Stimme hören. Und an diesem Ort werden wir gesättigt. Das finde ich so genial. Jesus sagt mal zu sich selber: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Also auf die Schaubrote bezogen, in der persönlichen Begegnung mit Jesus, in dem persönlichen Gespräch mit Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus werden wir gesättigt. Werden wir gesättigt. Da kann Netflix und was auch immer kann da nicht mithalten. Also, weiß nicht, was bei euch ist. Kann da nicht mithalten. Die persönliche Begegnung mit Jesus. Wo finden wir das Schwert noch in der Bibel? An mehreren Stellen. In der Offenbarung liest man es mal. Da kommt das Schwert aus dem Mund Jesu raus. Ganz verrückte Geschichte. Aber wir lesen es auch in der Waffenrüstung. In der Waffenrüstung heißt es, Epheser 6, 10 bis 11 und dann noch 17. Ich habe da ein bisschen was rausgelassen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen werdet. Und dann kommt ein Einschub, unsere Kämpfe sind nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann werden noch die einzelnen Bestandteile der Waffenrüstung aufgezählt. Und dann heißt es, nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Wir haben von Brot und von Schwert. Wir könnten auch bei diesem Schwert, Wort Gottes, wieder auf die persönliche Begegnung mit Jesus hinweisen. Er wird selber als Wort Gottes beschrieben in Johannes. Aber auch, wir können es auch auf die Bibel umlegen. Also die Bibel als Wort Gottes, das Schwert. Und auch dieses Bild hat mich begeistert. Wo wir uns unbewaffnet fühlen, in der Gegenwart und in dem Gespräch mit Gott, hey, die Bibel studieren. Und wie man letztendlich sich verteidigt mit der Bibel, das hat Jesus selbst gezeigt. In der Versuchung, Matthäus 4 steht, er wird in die Wüste geführt und wird versucht. Und wie pariert er die Schläge des Teufels? Hey, es steht geschrieben. Genau. Also, dass wir uns in Herausforderungen bewusst machen, was sagt Gott über sich selber? Was sagt Gott über mich? Was sagt Gott über unsere Beziehung? Und was sagt Gott über mich und die anderen? Also dieses Schwert in unserer Hand. Und das nicht nur zu lesen, sondern zu kauen, zu meditieren, das auf sich wirken zu lassen. Bewaffnet werden in der Stille. Und ich glaube, ich habe gerade eingesetzt mit diesem Bild, dass David gehetzt und auf der Flucht war, und das stimmt, dass es auch bei uns in unserem Leben manchmal so geht, aber letztendlich brauchen wir es nicht manchmal, wenn es uns gerade schlecht geht, sondern diese persönliche Begegnung und dieses Lesen im Wort, nicht als eine Gesetzlichkeit und nicht als, dass wir müssen, dass wir irgendwas erreichen oder was auch immer, das brauchen wir jeden Tag wieder neu. Jeden Tag wieder neu erfrischt werden, jeden Tag wieder sich neu auf ihn auszurichten. Jeden Tag wieder neu, und dann gibt's kurze Zeiten in unserem Alltag. Meine Frau, die hat, genau, habe ja gesagt, 2 Kinder, 3 und 2. Boah, die muss sich diese Zeit mit Jesus manchmal aus der Seite schneiden, oder wie man es auch immer sagt. Das ist herausfordernd, es geht nicht immer. Und es geht nicht darum, um eine Gesetzlichkeit, sondern, und auch nicht so, oh, jetzt muss ich, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, oder wie auch immer, sondern um ein grundsätzliches Denken, wo kann ich zur Ruhe kommen, und um eine Prioritätensetzung, und wenn es dann mal nicht geklappt hat, wenn es auch mal eine Woche nicht geklappt hat, dann ist nicht so schlimm, sondern sich immer wieder das zum Ziel zu setzen und zu sagen, Herr, ich möchte in deine Ruhe eingehen. Und bei uns, die wir vielleicht mehr Zeit haben, wie eine Frau mit Kindern zu Hause, ich habe ja selber dann auch Kinder zu Hause, aber ich schaffe ja, deswegen habe ich da mehr Zeit. Es ist klasse, dass jetzt meine Frau nicht da ist, sonst hätte ich wahrscheinlich Ärger gekriegt. Oh. Nein, das ist irre, was meine Frau leistet. Nein,
Okay, von der Rolle.
sich nicht nur die Zeiten kurz zu nehmen, sondern vielleicht auch mal wirklich einen samstarken Mittag einfach rausgehen. Nicht nur dieses kurze, sondern wirklich dieses bewusst Zeit nehmen mit unserem Gott. Genau. In der Begegnung oder in der Zeit im Heiligtum neu gesättigt werden und neu bewaffnet werden. Ich gehe weiter in der Geschichte. Sie geht noch ein bisschen. Und zwar flieht David nun weiter. Er ist jetzt weiter auf dem Weg. Er hat die Brote bekommen. Er hat das Schwert bekommen. Und er flieht weiter und er flieht als erstes nach Gat. Warum ist es interessant? Gat ist tiefstes Philisterland. Die Philister sind die absoluten Todfeinde Israels gewesen. Und er flieht als erstes nach Gat. Also muss bei ihm wirklich, also er muss wirklich Angst gehabt haben. Ansonsten wäre er nicht in das Philisterland gegangen. Sie haben ihn ja wahrscheinlich auch gekannt. Nämlich er hat ja dauernd gegen sie gekämpft. Und interessant ist, welches Schwert nimmt er mit? Das Schwert Goliaths. Also den ersten Weg, den David nimmt, er nimmt das Schwert Goliaths und trägt es ins Philisterland. Irre. Auf jeden Fall, dort kommt er nur los, indem er sich verrückt stellt, also verrückt spielt, weil ihn sonst der König von Gat gefangen genommen hätte. Von dort flieht er nach Adulam, das ist hier oben, das ist eine Höhle, da scharen sich 400 Leute um ihn rum, lauter Menschen, die ebenfalls gegen Saul sind und gegen das System, auch frustrierte Menschen. Von da zieht er nach hier unten. Ich habe es nicht ganz auf die Karte gedruckt, entschuldigt, nach Moab, um seine Eltern dorthin zu bringen. Also wohl hatte er Sorge, dass sich Saul an seinen Eltern vergreift. Warum konnte er sie nach Moab bringen? Die Moabiter waren ebenfalls Feinde Israels. Warum konnte er sie dahin bringen? Seine Urgroßmutter war Ruth und Ruth war Moabiterin. Also Ruth und Boas. Und ich finde es so genial, wie die Bibel da einfach in sich irre. Also einfach genial. Okay, wir gehen weiter. Nach Heret wird er dann, genau, dann kommt ein Prophet zu ihm und sendet ihn zurück. Wohl wäre er bei den Moabitern geblieben. Sendet ihn zurück nach Juda, nach Heret und von dort geht er nach Keila. Warum erzähle ich jetzt die ganze Fluchtgeschichte? Weil in Keila kommt ein Mann zu ihm und der heißt Abjatar. Und der Abjatar war der Sohn Ahimelechs, des Hohepriesters von Nob. Und der erzählt ihm die Geschichte, was mit den Priestern von Nob geschehen war. David ist geflohen von Nob mit Schwert und mit Brot, flieht. Und da, dort war ein Gefolgsmann Sauls, der Doeg. Und der geht zu Saul und sagt, dein Feind David, der war bei den Priestern von Nob. Und da Saul lässt die gesamte Priesterschaft, also alle 85, zu sich bringen. Und bezichtigt sie, dass sie David bei der Flucht geholfen haben. Und was sagt Ahimelech? Ich wusste nichts davon. Ich wusste nicht, dass er auf der Flucht war. Er hat zu mir gesagt, dass er in einem Geheimauftrag gehandelt hat. Und Saul ist es ziemlich egal. Er befiehlt dem Doeg, dass er alle 85 Priester umbringt. Und schickt auch noch in das Dorf von Nob und lässt dort alle Frauen und alle Kinder umbringen. Also, und in dieser Geschichte, also es ist ja so ein bisschen der Zirkelschluss, so, da sieht man, wie Hass ein Herz verblenden und verhärten kann. Eigentlich war der Saul der Gesalbte des Herrn. Eigentlich war Saul, in dessen Herz der Heilige Geist gekommen war. Eigentlich war Saul der erste König. Und Neid und Eifersucht haben das Herz Sauls so hart und so wirklich so bitter gemacht. Ich kann es nicht anders beschreiben, dass er die gesamten Menschen umbringt. Die gesamten Menschen umbringt. Und jetzt, David wird all dieses erzählt und es heißt, da sagte David zu Abjatar, ich wusste es schon seit jenem Tag, weil der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig am Tod aller aus dem Haus deines Vaters. Oh, was für eine Aussage Davids. Ich bin schuld an dem Tod aller im Haus deines Vaters. Also David fühlt sich schuldig, weil er dort gewesen war. Und jetzt lässt sich, wenn man so ein bisschen in die Literatur reinschaut, kann man die Aussage Davids auf zweierlei interpretieren. Auf der einen Seite wird gesagt, David, tatsächlich, du bist tatsächlich schuld, weil du ihn angelogen hast, also eine Konsequenz der Sünde. Oder man kann sagen, hey David, das war nicht deine Schuld, letztendlich war es der Hass Sauls, der die Menschen in den Tod geführt hat. Und für beides gibt's Argumente, für beide Auslegungen. Aber ich glaube, auch die Geschichte können wir ein Stück weit auf unser Leben übertragen. Das erste, David fühlt sich schuldig oder ist schuldig. Natürlich können wir nicht in Dimensionen von Mord und von Totschlag denken. Oder mir geht es so. Aber trotzdem, David übernimmt Verantwortung, weil er den Sohn Ahimelechs Abjatar zu sich aufnimmt, in sein Gefolge aufnimmt. Also David übernimmt Verantwortung für seine Schuld. Er tut Buße und er übernimmt Verantwortung, soweit er kann, für sein Handeln. Er nimmt den Abjatar auf sich. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen von geistlicher Reife in unserem Leben, wo wir auch so umgehen. Wo wir manchmal ich sag so, 1. Johannes 1,9 heißt es, ey, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht. Gar keine Frage. Es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, okay Gott, wir müssen uns noch was erarbeiten oder so. Nein, wenn wir zu ihm umkehren, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Manchmal ist es auch so, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns tragen müssen. Das hat nichts damit zu tun, dass uns nicht vergeben wurde. Das hat auch nichts mit Strafe zu tun. Mit all dem hat es nichts zu tun, aber mit einem Tragen der Konsequenzen. Ein Beispiel. Ich bin nachts unterwegs, darf ich jetzt wieder, und ich fahre in ein stehendes Auto und einen riesen Macken rein. Ich hau ab, fahre nach Hause und am nächsten Tag komme ich zu Jesus und sage, Herr, vergib mir, dass ich mich davon Angst habe leiten lassen. Und Jesus vergibt mir meine Schuld, ist gar keine Frage. Aber die Konsequenz meines Handelns ist, ich muss zurückfahren und ihm sagen, du, ich habe Macken in dein Auto reingefahren, auch wenn ich da einen Obolus zahlen darf. Also ein Denken in Konsequenzen. Und ich glaube, das ist auch reifes Christsein, wo wir beide Dimensionen sehen. Auf der einen Seite wirklich das Befreite vor Gott stehen, da kommt immer dieses Lied in meinen Kopf, mutig komme ich vor den Thron, kennt ihr das? Also wirklich dann wirklich darauf zu vertrauen, dass Jesus alles bezahlt hat und ich mutig vor seinen Thron kommen kann, wirklich in diesem Bewusstsein, dass er mich geheiligt hat. Tiefes Vertrauen, aber dennoch, dass ich als reifer, mündiger Mensch, und so möchte uns Jesus auch haben, dass wir nicht unmündig durch diese Welt gehen als Roboter, sondern dass wir mündig unterwegs sind, auch die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Und das Zweite, also die zweite Auslegung ist, dass David Schuld auf sich nimmt, also dass die ganzen Priester umgebracht waren, obwohl es nicht seine Schuld gewesen ist. In die Richtung tendiere ich, wo ich glaube, egal ob er jetzt die Wahrheit gesagt hätte oder ob er nicht die Wahrheit gesagt hätte, letztendlich hätte Saul seinen Hass walten lassen. Und ich habe da vor kurzem mit einem Jugendlichen bei mir geredet, bin ja auch für die Jugend verantwortlich, und da hat er zu ihm gesagt, Paul, vor einiger Zeit haben sich meine Eltern trennen lassen und da habe ich lange darunter gelitten, weil ich mir selbst dafür die Schuld gegeben habe. Das hört man ja oft, dass die Kinder sich selber schuldig fühlen dafür, dass sich die Eltern haben scheiden lassen, wo wir auch manchmal, das sind gerade bei Menschen, die sehr pflichtbewusst sind, die in die Richtung sensibel sind. Es gibt ja auch verschiedene Charaktere, manchmal, boah, das ist mir egal, aber manche, die sind eher pflichtbewusst, die dann Schuld auf sich nehmen, vermeintliche Schuld, ist überhaupt nicht ihr Paket ist. Gerade das Kind kann überhaupt gar nichts dafür. Und wo wir als Christen auch manchmal in die Richtung tendieren. Ich bin schuld an jenem, ich bin schuld an diesem und ich trage dieses Paket mit mir rum. Und da möchte ich, weiß nicht, wie es da bei euch ist, euch ermutigen, dieses Paket abzulegen. Und da mit Menschen zu reden, nämlich, und sich reflektieren zu lassen. Oftmals ist es ja nicht so einfach, die Dinge alleine in seinem Kopf zu sortieren. Schuldgefühle sind ja oft irrational. Also es ist ja ein Empfinden, auch wenn möglicherweise Argumente dagegen stehen, dass wir uns Menschen suchen, vielleicht Seelsorger suchen, wo wir als Schwarm immer denken, Seelsorger brauchen wir nur, wenn wir... Nein, dass wir uns Hilfe suchen, dass wir mit Menschen reden, die uns da helfen können. Die uns helfen können, die Dinge zu sortieren, die mit uns zusammen auf die Knie gehen und beten. Die uns vielleicht auch, wenn es Kategorie 1 ist, in Anführungszeichen, uns Vergebung zusprechen. Die uns aber auch in der zweiten Kategorie sagen, es ist nicht deine Schuld gewesen. Lass es hinter dir, es ist nicht deine Schuld gewesen. Und mit dir gemeinsam da durchgehen. Also wo der Umgang mit Schuld unheimlich wichtig ist in unserem Leben. Und ich glaube, sowas wäre bei David auch spannend gewesen. Er hat ja seinen Freund gehabt, Jonathan, mit dem er viel geredet hat. Dann hat er seinen Lehrer gehabt, den Samuel. Wo wir auch in unserem Leben, glaube ich, manchmal beides brauchen. Menschen, Mentoren, egal wie alt man ist, ich brauche... Mentoren, die reifer, weiser, vielleicht schon mehr durchgemacht haben in unserem Leben, wo wir zu ihnen kommen können und einfach um Rat fragen können, wie siehst du das? Aber auch Freunde wie der Jonathan, wo wir einfach hingehen können und uns einfach ausheulen können. Also wo wir Menschen an unserer Seite brauchen wie David. Jetzt waren es viele Gedanken. Was sind meine Gedanken gewesen? Kurze Zusammenfassung. Erstens, Gott sehnt sich in erster Linie nicht nach der blank geputzten, hochpolierten Biografie, wo wir uns selbst auch oftmals unter Druck setzen und wir versuchen, uns sein Heil und seine Gnade und seine Liebe zu erarbeiten. Hey, Gott sehnt sich nach unserem Herz, nach einem ihm zugewandten Herz. Und mit der Schuld ist er ans Kreuz gegangen. Das zweite war, wir sind eingeladen, zum Heiligtum zu gehen und uns bei ihm, in der Gegenwart Gottes, in dem Reden mit ihm, uns zu sättigen und uns zu bewaffnen. Und das dritte ist Umgang mit Schuld, wo wir Menschen an unserer Seite brauchen, einen Samuel, einen Mentor vielleicht, muss man es nicht so nennen, eine ältere Person, und Freunde, mit denen wir über solche Dinge reden können. Sag mal, wie siehst du das? Hab ich da was auf mich geladen? Sprich du in mein Leben rein? Also Umgang mit Schuld. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für diese biblischen Geschichten und ich danke dir, dass du uns wirklich dein Wort gegeben hast, wo wir so viel herauslesen können. Dass es so vielschichtig ist und dass du auch solche Geschichten nicht rausgenommen hast, wo biblische Helden in Anführungszeichen auf die Nase gefallen sind. Wo das so ermutigend für uns ist, dass auch ein David, der so oft daneben gelangt hat, ein Mann genannt wurde nach dem Herzen Gottes. Und das lässt mich, das lässt uns wirklich voller Mut vor dich kommen, Herr. In dem Bewusstsein, dass du am Kreuz für all unsere Schuld gezahlt hast. Wo wir nichts hinzutun können, wo wir nichts erarbeiten müssen, wo wir nicht Strafe ableisten müssen, wenn uns ein Schnitzer unterläuft. Herr Jesus, das ist die Grundlage, Jesus. Du bist die Grundlage, Herr. Und ich bete, dass du uns da immer wieder dran erinnerst, egal ob wir schon 5 Jahre oder 20 oder 40 Jahre mit dir unterwegs sind, dass du uns immer wieder darauf hinweist, dass du der liebende Gott bist. Wo wir nichts dazu tun können, der alles für uns getan hat. Herr, und ich bete, dass du uns auch immer wieder anklopfst, gerade in herausfordernden Zeiten, dass wir nicht unsere altbewährten Strategien anwenden, um vielleicht Dinge von uns wegzustoßen, Themen zu ignorieren, sondern dass du uns immer wieder zu dir ziehst, in dein Heiligtum, in die persönliche Begegnung mit dir ziehst, wo wir gesättigt werden, weil du, Jesus, das Brot des Lebens bist und wo wir neu bewaffnet werden, indem wir dein Wort studieren. Herr, und zu guter Letzt bete ich, dass du uns Weisheit schenkst in dem Umgang mit Schuld, Herr. Dass du uns Menschen zur Seite stellst, die mit uns durchs Leben gehen. Mentoren, Freunde, Herr, die mit drauf schauen auf unser Leben. Dass nicht Schuldgefühle unser Leben da niederdrücken, Herr. Wo diese Gefühle so oft Ah, wieso? Kommt gerade das Bild von Beton über eine Blumenwiese. Da kann nichts wachsen. Vielleicht Löwenzahn, aber sonst nichts. Wo Schuldgefühle oftmals wie so ein Beton ist, Herr. Und dass du uns Menschen zur Seite stellst, die diesen Beton aufhebeln, die diesen Beton verschwinden, dass da wieder neu was wachsen kann, Herr. Und all das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.